Hallo und herzlich willkommen. Was wollte ich nochmal? Ach so, ja, anmoderieren, glaube ich. Viel Spaß und so.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, das war jetzt gespielte Nicht-Konzentration.
Ach, das war gespielt. Ach so.
Wo bist du nochmal? Ach so, ja, genau. Nee, aber erstaunlicherweise muss ich sagen, es gibt ja diesen Zeitgeist. Man liest dann davon, wir alle können uns immer weniger konzentrieren, bla 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 bla. Aber ich merke es bei mir selber auch. Und jetzt erstmal die Frage, nicht liegt es an mir, liegt es an meinem Alter, sondern erstmal die Frage an dich. Merkst du auch, dass du dich nicht mehr so gut konzentrieren kannst wie früher?
Ja, deutlich. Also ich habe früher sehr viel länger und sehr viel konzentrierter Bücher gelesen. Mhm. Ich habe früher mich sehr viel länger und sehr viel konzentrierter in Studien verbissen. Mhm. Und das beunruhigt mich.
Da habe ich jetzt eine investigative Nachfrage. Ich konnte mich also auf deine Antwort immerhin so weit konzentrieren. Hast du einfach die Praxis aufgegeben? Oder ist es so, dass du wirklich sehr oft versuchst, ein Buch zu lesen und scheiterst? Was ich nämlich nicht vermute.
Na doch, so ein bisschen schon.
Ah ja.
Ich nehme mir vor, das und das jetzt durchzulesen und ich tue das auch, ich kriege das auch hin. Aber ich lasse mich zwischendurch viel mehr ablenken als früher. Habe ich den Eindruck. Ich unterbreche es häufiger, habe ich den Eindruck. Mhm. Gucke aufs Handy, weil könnte ja was Wichtiges sein.
Wieso könnte es was Wichtiges sein? Bist du denn wichtig?
Nee, aber die anderen sind für mich wichtig, so rum.
Ach so.
Nein. Aber es ist nicht nur so, dass ich weniger Bücher in die Hand nehme, sondern es ist auch so, dass ich die Bücher häufiger aus der Hand lege. Und das könnte theoretisch auch mit dem Alter zusammenhängen, aber das glaube ich eigentlich nicht.
Das ist schon mal gut. Also ich glaube, Alter ist eher, glaube ich, dafür geeignet, dass man dann vielleicht Dinge nicht mehr ganz verstehen würde oder die Augen zu schlecht sind oder so. Ich habe auch die Vermutung, dass das, was du schreibst, eher sogar kein Phänomen des Alters ist, sondern wären wir 20 Jahre älter, wären wir vielleicht etwas seniler, vielleicht, oder vielleicht auch körperlich unfitter, mit relativer Wahrscheinlichkeit, aber wahrscheinlich könnten wir uns besser konzentrieren. Ich glaube, dass vieles darauf hindeutet, dass eben unsere, ich sag mal, elektronisierte Kommunikation und Arbeitsumgebung und so weiter dazu führt. Und da haben wir auch einen Artikel, über den wir gleich noch sprechen wollen, ne?
Genau, und was dafür spricht, ist, dass es ja ganz viele Beispiele von Leuten gibt, die das können. Also ja. Ich kann mich im Studium an einige fantastische Lehrer erinnern, die wirklich eine unglaubliche Konzentrations- und Erinnerungsfähigkeit hatten. Ja. Und die waren eben trotzdem alt. Das war schon eindrucksvoll und insofern ist die Aussage, dass das im Alter zwangsläufig schlechter wird, die ist, glaube ich, wirklich falsch.
Und jetzt ist es so, dass du sozusagen es gar nicht mehr versuchst, sicherlich aber auch eine Rolle spielt, oder? Ich frage deshalb so, weil ich das an mir selber sozusagen als Hauptgrund beobachte. Also ich merke das, wenn ich eine Umgebung habe, wie ich bin jetzt in den Ferien und habe keine normalen Alltagsaufgaben, also geschäftlichen Aufgaben, Termine, E-Mails, die ich checken muss und so weiter. Und ich habe ein paar Bücher mit, auf die ich Bock habe, dann kann ich mich genauso gut auf das Lesen und Verarbeiten dieser Bücher konzentrieren wie früher. Also ist mein subjektiver Eindruck. Genauso gut. Aber das funktioniert dann wirklich nur in dieser Umgebung. Und ja, jetzt so wie wir beide jetzt sprechen und ich habe gerade eben 7 Sachen am Computer gemacht und mache gleich wieder 7 und habe auf dem Handy gerade eine Nachricht bekommen, während wir reden und so. Klar kann ich da auch nicht so gut mich konzentrieren. Aber ich schaffe eben auch nicht mehr die Umgebung, weil es ja auch zugegebenermaßen auch für meinen geistigen Input, den ich ja suche, ganz viele Sachen gibt, die mehr, wie würde man neudeutsch sagen, accessible sind. Ja.
Und das heißt auf Deutsch?
Sozusagen leichter verfügbar, die sich mir mehr oder weniger aufdrängen. Also beim Buch muss ich ja zum Regal gehen oder zum Schreibtisch oder zum Nachttisch und sagen, jetzt nehme ich mir Zeit und dann nehme ich so ein Buch und sage, okay, entweder fängst du jetzt an oder liest du jetzt weiter. Und ich muss ja erstmal diesen Impuls haben, da habe ich jetzt Interesse, ich habe eine Langeweile oder eine Lücke oder so, wo so ein Interesse entstehen kann. Aber die Welt ist ja so bunt. Dauernd kommen E-Mails rein, ich sitze auf dem Klo, da brauche ich das Buch gar nicht holen, weil das Handy habe ich in der Hand. Seit wann haben wir eigentlich Handys auf dem Klo in der Hand? Ich habe früher so viel auf dem Klo gelesen und dann gucke ich und dann, New York Times, schon wieder 20 neue Artikel. Oder YouTube, was der mir wieder vorschlägt. Das meine ich damit. Das heißt, die Lücke, in die das Buch stoßen könnte, entsteht eher nicht, wenn ich sie nicht schaffe.
Das Handy auf dem Klo ist wahrscheinlich das Bild unserer Gegenwart oder das Bild dieses Gesprächs, weil das wirklich eine totale Verirrung ist. Völlig abgesehen davon, dass es auch gar nicht übertrieben gesund ist, ewig lange auf dem Klo zu sitzen. Aber es kommt noch ein Faktor hinzu, nämlich der Faktor, wir prägen uns ja selber. Und auf der einen Seite ist es richtig. Ich stelle mir gerade vor, wie man irgendwo auf irgendeiner Terrasse, irgendwo im Urlaub sitzt und ein Buch liest und wie man zu Hause im Arbeitszimmer ein Buch liest. Und da sind einerseits natürlich diese vielen ablenkenden Dinge, ja. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch die Gewohnheiten dort, dass man dann immer rumflitzt und dass man immer auf den Computer guckt und aufs Handy guckt und so. Und ja. Diese Gewohnheiten hast du auf der Terrasse im Urlaub eher nicht. Also das prägt uns. Und es gibt ja auch die Empfehlung zum Beispiel im Schlafzimmer, das klingt jetzt ideenflüchtig, ist es aber nicht, im Schlafzimmer keinen Fernseher zu haben. Hast du im Schlafzimmer einen Fernseher?
Also man muss ja dazu auch sagen, es gibt hier noch ein paar Zimmer von Kindern, die aber schon ausgezogen sind, aber manchmal noch zu Hause sind und die nicht alle ihre Fernseher mitgenommen haben. Ich habe ein Haus mit, ich glaube, 9 Zimmern, könnten 10 sein.
Und 11 Fernsehern.
Und warte, ich habe einen Beamer, aber ich habe darüber hinaus 6. Ich habe 6 Fernseher, von denen einer nicht angeschlossen ist.
Hast du in deinem Schlafzimmer, in dem Zimmer, in dem du zu schlafen pflegst?
Selbstverständlich habe ich da einen Fernseher.
So, und genau das wird von Schlafexperten empfohlen, nicht zu haben. Denn wenn man da abends fernsieht, dann gewöhnt man sich dran, dass man im Bett eben nicht nur schläft oder was auch immer macht, aber eben auch fernsieht. Und das verändert ein bisschen das Schlafverhalten. Das ist wie das Handy, was du wahrscheinlich dann auch auf dem Nachtschränkchen liegen hast.
Aber ganz ehrlich, also das halte ich nun für den absolut beklopptesten Rat überhaupt. Also in dieser Form, entweder man sagt, verbanne bitte alle Bildschirme aus deinem Schlafzimmer, weil da gibt es das Problem mit den blauen LEDs und den Signalen auf das Gehirn, was dann, glaube ich, nicht genug, ist es Melatonin? Also auf jeden Fall, was den Schlafrhythmus stört. Das wäre ein guter Rat, keine Displays, so. Dann bitte aber auch kein digitaler Wecker, der LED-gesteuert ist, kein Amazon Echo. Das müsste man dann so sagen. Oder man müsste sagen, nein, das Wichtigste ist, du gehst in dein Schlafzimmer und du hast dort eine meditative Ruhe, möglicherweise ein ganz bisschen Musik, ein Zimmerbrunnen, Kerzenlicht. Aber da wird nichts gemacht, was den Puls in die Höhe treiben könnte. Also auch kein Sex und keine Masturbation. Oder man müsste sagen, bloß kein Medienkonsum, damit du schön mit deinen eigenen Gedanken bist. Also dann auch keine Bücher. Und deswegen kann ich das so nicht ernst nehmen.
Solltest du aber. Denn die Tatsache, dass du üblicherweise vor dem Einschlafen dann fernsiehst. Ein Fernseher, der ausgeschaltet ist, stört mich nicht in deinem Schlafzimmer. Aber ein Fernseher, der häufig angeschaltet ist und wo du dann eben abends, was weiß ich, für Filme guckst, der kann dein Schlafverhalten verändern. Und wenn du keine Probleme mit dem Schlafen hast, mach, was du willst. Wenn du aber Probleme mit dem Schlafen hast, dann gibt es verschiedene Ansätze und der Fernseher im Schlafzimmer ist einer von diesen Ansätzen. Durchaus ernst genommen.
Das glaube ich sofort. Ich würde tatsächlich sagen, ich habe überhaupt keine Probleme mit dem Schlafen, seit ich älter geworden bin. Seit ein paar Jahren ist es nämlich so, dass ich relativ früh wach bin und dann auch relativ früh müde bin. Und früher hatte ich auch keine Probleme mit dem Schlafen, weil ich bin wie jeder Mensch zu einer christlichen Uhrzeit ins Bett gegangen, also zwischen 2 und 4. Bin dann aufgestanden, hab gemacht, was ich machen musste. Zur Schulzeit bin ich 7 aufgestanden, zur Radiozeit 9 und habe dann einfach mittags nochmal geschlafen, 1 oder 2 Stunden, einen fantastischen Nachmittag und Abend und Nacht gehabt und bin dann wieder ins Bett gegangen. Und es ging mir gut.
Genau. Und da ich ja deutlich jünger bin als du, lebe ich das Leben, was du früher gelebt hast, bevor du angefangen hast, früh einzuschlafen und früh aufzuwachen.
Das lebst du heute.
Das lebe ich heute. Aber vielleicht werde ich irgendwann so alt wie du und dann wird sich das auch ändern.
Lass uns von dieser Abschweifung zur Konzentrationsschwäche zurückkehren. Denn ich habe dir einen Artikel geschickt, den ich durch unkonzentriertes Medienverhalten, nämlich, ein neuer Artikel in der New York Times, neben vielen anderen, hatte. Und das ist jemand, der interessanterweise schon zu Frühzeiten des Internet darüber geforscht hat und auch ein Buch darüber geschrieben hat, dass es eben so viele Ablenkungen gibt, dass wir nicht mehr den Raum haben, uns zu konzentrieren. Das ist dann praktisch so ein bisschen mein Ferienbeispiel. Das ist aber, wie gesagt, vor über 20 Jahren geschrieben worden oder so. Da war das so, den ganzen Tag kommen E-Mails und Telefonate und so weiter. Deswegen haben wir gar nicht mehr die Muße, zum Beispiel uns mit einem längeren Buch oder Artikel zu beschäftigen. Und er sagt, und das hat sich jetzt nochmal ganz dramatisch verändert, denn heute ist es so, dass wir auch die Fähigkeit verloren haben. Und da kommst du ins Spiel. Erstmal, konntest du den Artikel in Gänze lesen oder musstest du zwischendurch 3-mal aufs Handy gucken?
Weiß ich nicht mehr, aber ich befürchte, ich habe es einfach getan. Und es ist aber so selbstverständlich, dass ich mich daran nicht mehr erinnern kann. Völlig normal.
Jetzt nächste Frage. Was weißt du noch über den Artikel und hat es was mit dem Gehirn zu tun?
Naja, mein Wissen über das Gehirn kann man in einem Satz zusammenfassen. Das Gehirn ist eine lebenslange Baustelle. Neue Straßen werden gebaut, alte Straßen werden eingerissen, nicht benutzte Häuser werden eingerissen.
Das ist quasi wie Berlin. Es ist nie fertig, alle haben Schwierigkeiten, irgendwo hinzukommen, aber es ist viel Aktivität.
Nee, es ist eben gerade nicht wie Berlin, weil das Gehirn baut sehr schnell und ist dann sehr effektiv und auch schnell fertig. Und es reißt auch schnell ab und ist sehr effektiv und sehr schnell fertig. Und das macht das Gehirn. Und das erklärt, dass Veränderungen in jedem Alter immer möglich sind und auch wahrscheinlich sind.
Aber nicht nur gute.
Nee, eben, nicht nur gute, weil das Gehirn sich auf die neuen Bedingungen einstellt. Und wenn du anfängst, dich für Gerüche zu interessieren und wenn du anfängst, deine Nase überall reinzuhalten, also in jede Blume, in alles, dann wirst du anfangen, diese Gerüche unterscheiden zu können. Und wenn du anfängst, in welchem Alter auch immer Weitsprung machen zu wollen, dann wirst du auch im Weitsprung besser werden, weil du deine Abläufe optimierst. Und das ist zum Teil eine Frage der Muskeln oder der Rezeptoren in der Nase und zum Teil eben auch eine Frage im Gehirn, weil das Gehirn die neuen Input, die neuen Informationen, die es bekommt, anständig zu verwerten sucht und also neue Straßen baut. Mhm. Und alte, mit denen du dich nie beschäftigst, dicke Bücher, lange Sachen, die werden dann abgebaut. Und dieses macht die Aussage von Herrn Newport ausdrücklich plausibel. Zunächst einmal.
Jetzt könnte man ja sagen, na dann ist es ja super, haben wir überhaupt gar kein Problem. Jetzt gehen wir einfach 2 Wochen ins Lesecamp und dann ist alles wieder wie früher.
Ja, wenn du die 2 Wochen streichst, dann würde ich dem zustimmen. 2 Wochen ist ein bisschen kurz gefasst, aber wenn wir heute, egal ob wir 150 oder 20 sind, wir können unser Leben ändern und wir können unser Gehirn ändern. Mhm. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist nur, wir müssen es auch tun und wir müssen es konsequent tun und 2 Wochen in ein Camp gehen und dann alles wie früher ändert natürlich nichts, aber Gewohnheiten dauerhaft ändern, wird unser Gehirn umbauen. Im positiven Sinne.
Und jetzt ist natürlich ein Kern des Artikels von Cal Newport, dass die Beschäftigung vor allem selbstverständlich in, ich sage mal, Menschen, die im weitesten Sinne mit Wissensarbeit zu tun haben, dazu zähle ich jetzt mal dich und mich dazu, vor allem durch das Einsetzen von KI, ich sage mal, relativ blöd geworden sind. Oder immer mehr blöde werden. Und auch darüber haben wir schon gesprochen. Da gibt es auch verschiedene Studien, die er auch zitiert. Es ist tatsächlich so, dass wir uns so viel abnehmen lassen zum Teil, unsere Fähigkeiten, die wir eigentlich haben, nicht mehr üben, dass wir da deutlich schlechter werden. Und ich mache es zum Beispiel so, ich habe so ein paar Kernfähigkeiten, wie zum Beispiel Schreiben.
Du meinst Schreiben mit einem Stift in der Hand?
Das meine ich überhaupt nicht. Ich meine einfach zum Beispiel meine Interviews, meine Moderationen und so weiter selber verfassen und nicht mir verfassen lassen. Oder ich unterrichte Interactive Storytelling an der Schule für Spieleentwickler. Dialoge dann zum Beispiel. Selber schreiben. Ja, das ist eine Übung. Und ich habe das auch traditionell immer so gemacht. Ich lasse die Studierenden was schreiben. Und dann schreibe ich die Übung, die die machen, mache ich parallel auch. Das Besondere bei mir ist, ich habe die Übung schon 20, 30 Mal gemacht. Das heißt, ich muss mir jetzt die 21. oder 31. Idee einfallen lassen für eine Szene nach Muster X. Und das hält mich fit. So. Und ich sage den Menschen, die bei mir studieren, auch immer, ich kann in der Prüfung zum Beispiel nicht kontrollieren, ob ihr KI einsetzt. Ja, also ich könnte es irgendwie versuchen rauszukriegen, aber es kann ja sein, ihr seid einfach gut und dann würde ich es nicht merken. Ich verbiete euch das ausdrücklich nicht, aber ich empfehle euch, es nicht gleich zu tun, weil eine Sache wird die KI nicht schaffen, etwas Originelles. Das, was ihr aus der KI rausholen könnt, können sich alle anderen, die euren Job später machen wollen, auch da rausholen. Und dann unterscheidet euch nichts, sondern werdet ihr nie Erfolg haben. Das heißt, ihr müsst selber diese Skills aufbauen oder, wenn ihr sie habt, erhalten. Und diesen Rat befolge ich dann auch selbst. Ein bisschen anders sieht's aus bei Dinge aufnehmen und verstehen. Und darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Das ist das Buch oder der Artikel. Unter Zeitnot lässt man sich dann schon mal was zusammenfassen und so. Aber was man dann eben nicht hat, ist Inspiration. Wenn die KI mir sagt, das sind die 5 wichtigsten Teile eines Artikels, das ist so wie, wenn mir einer sagen würde, das ist der wichtigste Song von diesem Album. Wenn ich das ganze Album höre, weiß ich nicht, was mich anspricht und welche Seiten in mir zum Klingen gebracht werden. Und ich nehme an, das ist ein ähnliches Phänomen.
Ja, es gibt ja auch die Angst vor dem weißen Blatt Papier.
Als Autor meinst du?
Als Schreibender. Das Papier ist leer und ein leeres Blatt Papier ist ein unglaublich aggressiver Teil des Lebens. Wenn du das jetzt auslagerst auf KI, dann kommt was dabei raus, keine Frage. Aber diese wirklich kreative erste Chance, den ersten Wurf, den versaust du dir ja. Und das geht verloren natürlich. Und die Versuchung ist riesengroß. Das ist die kreative Seite. Die reproduktive Seite ist, ich benutze ein Navigationssystem mittlerweile. Und diese Dinge verändern sich natürlich massiv. Das Interessante ist, Cal Newport fängt sein Artikel ideenflüchtig an, nämlich mit einem Herzinfarkt von Dwight Eisenhower 1955. Und das klingt jetzt erstmal, als hätte er selber den Faden verloren. Und dann beschreibt er, wie damit im Weißen Haus sehr offen umgegangen wurde. Also man hat, im Gegensatz zu anderen Zeiten, hat man einfach ganz offen drüber geredet und hat dann zum ersten Mal sozusagen auch thematisiert, also sein Hausarzt oder Leibarzt oder wie immer man den nennt, hat dann das sitzende Leben dieses Präsidenten thematisiert. Und die Tatsache, wie gefährlich es ist, einfach nur zu sitzen und nichts zu tun, keine Bewegung, kein Sport, kein gar nichts. Mhm. Das war aber neu in den 55er Jahren. Das war einfach ein völlig neuer Gedanke, weil es war normal, dass man saß. Weil endlich muss man nicht mehr gehen, sondern hat ein Auto und all diese Dinge. Und danach, und dann schwinge ich auch den Bogen, danach war es so, dann erschien kurz danach ein Buch Aerobics, ein völlig neuer Begriff. Was soll das denn sein? Und man hat dann eben festgestellt, wie wichtig das ist und hat die Leute damit auf charmante Weise in Versuchung geführt. Man hat irgendwie die Jogger gezählt. Also innerhalb von 16 Jahren, zitiert Newport, innerhalb von 16 Jahren wurden in Amerika aus 100.000 Joggern, also quasi null, verglichen mit den Einwohnern, wurden dann 34 Millionen. Das heißt, man hat wirklich ein Bild, ein Lebensbild, eine Lebenseinstellung, man hat es wirklich umgestoßen und eine Revolution angestoßen, die wahrscheinlich wahnsinnig vielen Menschen das Leben gerettet hat, weil man angefangen hat zu begreifen, dass ein Körper bewegt werden muss, wenn er länger leben soll. Dass ein Herz auch mal schneller schlagen muss, wenn es länger schlagen soll. Dass alle möglichen Stoffwechselkrankheiten durch die sitzende und fressende Tätigkeit und Lebensweise angeschoben werden. So, und diese Revolution, die wirklich eine Revolution war, die dann ja auch irgendwann zu uns rüberschwappte. Diese Revolution fordert Newport jetzt für den Umgang mit KI beziehungsweise einfach mit Medien, mit diesen modernen elektronischen Medien.
Ja, und jetzt ist nur die einzige Frage, und da endet ja der Artikel, wahrscheinlich hat er sich nicht länger konzentrieren können, dass er eben kein Neurobics hat, also ein Neuroaerobics, sondern er sagt nur, die Zeit ist reif dafür.
Ja, er muss ja auch nicht alles machen. Es reicht ja erstmal, ein Prophet zu sein, ohne gleich der Erlöser zu sein. Und er benutzt schöne Bilder, finde ich. Er benutzt Bilder, wie zum Beispiel, er vergleicht diese modernen Medien mit hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und das finde ich nicht so schlecht. Hochverarbeitete Lebensmittel ist ein Begriff, den es eigentlich gar nicht gibt. Was heißt hochverarbeitet? Also ab wann ist etwas hochverarbeitet? Heute werden in Lebensmitteln ja Dinge wie Salz, Zucker, Fett oder so versteckt. Also Dinge, die wirklich süchtig machen. Und wir denken da gar nicht an Chips, die ja irgendwie noch süchtiger machen, aber genauso wie diese Dinge süchtig machen, macht ja auch das Internet süchtig, indem es uns kleine Videos präsentiert, wo die Belohnung, die unser Gehirn wirklich anstrebt, die Belohnung ja wirklich schon nach 30 Sekunden kommt. Du musst nicht wie bei einem Spielfilm auf die erste tolle Szene warten, weil Dinge eingeführt werden, sondern nach einer halben Minute hast du die erste Belohnung und dann klickst du gleich auf den zweiten oder es kommt automatisch. Und das ist halt eben ein Problem und insofern vergleicht er die Gefahr moderner Medien mit hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und so doof ist der Vergleich nicht, das Bild.
Glaube ich, aber immer noch ist es nicht klar, was man dagegen machen muss. Vielleicht sollten wir so ein Trainingsprogramm entwickeln. Immerhin bist du Neurologe und ich kann mich ein bisschen konzentrieren.
Genau, und zusammen sind wir unschlagbar. Genauso sehe ich das auch. Nein, es ist doch relativ naheliegend. Am besten ist natürlich, man fängt bei jüngeren Menschen an. So, und es gibt ein Paper, da haben sie in 317 Schulen, wo Handys zumindest in der Schulzeit verboten wurden, verbannt wurden, in eine Kiste gesteckt wurden, ich weiß nicht was. Wo die Kinder wirklich vom Beginn der Schule bis zum Ende der Schule, der Tagesschule, kein Handy benutzen dürften. Und sie haben beobachtet, dass in 3/4 der Fälle die Konzentration besser wurde und dass in 2/3 der Fälle, was ich auch bemerkenswert finde oder noch bemerkenswerter, das soziale Klima sich verändert hat. Und ich meine, es liegt doch nahe, dass man tatsächlich vor allen Kindern das Handy vorübergehend wegnehmen muss.
Okay, jetzt haben wir über Kinder gesprochen. Also es gibt ja diese Detoxing-Idee sozusagen, Digital Detoxing. Müssen wir uns das Handy auch wegnehmen?
Ja, müssen wir einfach. Und ich weiß nicht, wie man es am besten macht. Ich habe mir aber gerade noch beim Vorbereiten überlegt, wie ich es mache. Das sage ich am Ende zur Pointe. Ich habe jetzt einen Vorsatz, ab heute. Und der ist ganz einfach. Und ich bin gespannt, ob der hält. Aber wir müssen eben Tricks finden, um uns wirklich vom Handy wegzuziehen. Und das Handy muss woanders sein. Das Handy darf nicht in der Hosentasche sein immer. Und es darf auch nicht auf dem Tisch liegen. Und es ist auch unverschämt, wenn ich mit irgendjemandem essen gehe, das Handy auf den Tisch zu legen, weil es dann schon zeigt, du bist mir wichtig. Aber es gibt Dinge, die sind mir noch wichtiger. Und weil das so ist, habe ich mir tatsächlich überlegt, wie kann ich am ehesten eine Regel aufstellen, an die ich mich dann auch halte. Sie muss einfach sein, sie darf nicht unrealistisch sein und sie muss trotzdem mich von dem übermäßigen Handykonsum so ein bisschen abkapseln.
Also du musst dich selber austricksen.
Ich muss mich selber austricksen und ich habe jetzt eine Regel, die gilt ab heute. Und die Regel heißt, kein Handy vor dem morgendlichen Zähneputzen und kein Handy nach dem abendlichen Zähneputzen. Das beinhaltet schon, dass morgens erstmal aufs Handy gucken, wenn man wach wird, im Bett liegend. Ich weiß nicht, ob du das machst, das macht sonst keiner, aber ich mache es. Und abends nochmal vor dem Einschlafen auch nochmal gucken, was es so Neues gibt. Und ich glaube, dass es wirklich klug wäre, genau dieses nicht zu tun. Also kein Handy vor bzw. nach dem Zähneputzen. In 4 Wochen sage ich dir, ob es geklappt hat.
Ich finde das ganz interessant, weil ich habe mir auch etwas vorgenommen nach dem Artikel. Aber es ist etwas ganz anderes. Und es ist deshalb ganz anders, weil ich nicht das Problem habe, meine Schlafqualität ist es nicht und ich glaube auch nicht, dass ich morgens, da bin ich noch müde und abends bin ich schon wieder müde, wann ich Langeweile brauche, mit dem Impuls etwas anderes zu machen als ein Handy ist tagsüber. Gerade dann, wenn ich quasi im Arbeits- und Kreativmodus bin. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, tagsüber 2- bis 3-stündige Fenster einzuziehen, wo ich entweder das Handy wirklich komplett weglege Oder wenn die Zeiträume mir gut tun und ich sie länger mache, ich das Handy so konfiguriere, dass eben nur Telefonanrufe möglich sind und nichts anderes. Aber wir können ja das Experiment machen und dann unsere Ergebnisse vergleichen.
Ja, das, was du sagst, habe ich schon mal probiert und das hat eine Zeit lang funktioniert und dann habe ich den Zettel verloren, den ich mir hier aufgestellt hatte, wann das Handy verboten ist und dann habe ich es auch irgendwie wieder vergessen und es ist wie vorher.
Man kann im Handy ja sowas konfigurieren, dass dann für eine Zeit lang bestimmte Funktionen auch gesperrt sind und so. Dann würde man es ja merken. Da helfe ich dir dann, alter Mann, wenn du das dann auch ausprobieren möchtest. Oh, habe ich alter Mann gesagt? Tut mir leid. Ich war unkonzentriert.
Ich weiß nicht, wie man das machen sollte, aber wir probieren unser beider Methoden aus und tauschen uns in 4 Wochen aus. Ich bin gespannt, wirklich.
Kannst du den Mittelteil nochmal wiederholen? Ich war unkonzentriert. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.